Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute hierher gekommen bist. Ich weiß auch nicht, welche Hürden du zu meistern hast oder welche Herausforderungen vielleicht vor dir liegen. Aber ich weiß eins, dass ein kleiner Stein und die Kraft von Gott stärker sind als jede Kraft dieser Welt, die sich gegen uns stellen kann. Und ich möchte mit euch heute drüber nachdenken, wie man Mut gewinnt. Und wir wollen uns mit einer Geschichte von David beschäftigen. David hat ja eine ganze Reihe von Kämpfen geführt und den ersten gucken wir uns gemeinsam an. Ihr könnt den zu Hause nochmal nachlesen. Ich lese nicht den gesamten Bibeltext, aber könnt es auch aufschlagen gerne. 1. Samuel 17. 1. Samuel 17, das sind 54 Verse. Dann müsste ich danach direkt gehen, das ist dann auch schlecht. Ja? So. Also, könnt ihr nochmal nachlesen, 1. Samuel 17. Wir wissen, dass David von Samuel ausgesucht worden ist, zum König gesalbt wurde, aber dann zurück zu den Schafen musste. Und was dann folgt, ist eine der bekanntesten Geschichten über David, wo er mit Goliath kämpft. Und ich lese euch nur mal ein paar Verse ab Vers 8. Goliath stellt sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Das ist keine Überraschung, oder? Dass die Angst bekommen. Dieser Mann war ein Traumkandidat für unsere Basketball-Nationalmannschaft. Ja, seine Rüstung hat allein 75 Kilo gewogen. Und hier ist Davids Beurteilung der Situation, Vers 32. Er spricht mit Saul und sagt: Lasst euch von den Philistern nicht einschüchtern. Luther übersetzt das mit: Lasst den Mut nicht sinken. David beurteilt hier die Situation von Israel ziemlich gut. Er sieht, dass die Leute von Israel den Mut verloren haben. Und angesichts von diesem Riesen Goliath haben sie sich einschüchtern lassen und auch ihre Entschlossenheit verloren. Was bedeutet das, den Mut zu verlieren? Es gibt in der Psychologie ein Experiment, das die Entwicklung und die Forschung vor einigen Jahren radikal verändert hat. Es geht hier um die Frage, was Menschen dazu bewegt, aufzugeben, depressiv zu werden, sich zurückzuziehen. All das, was David hier bezeichnet, eigentlich mit den Mut verlieren. Und das Experiment ist mit Hunden durchgeführt worden und es ging darum, dass man Hunden einen gewissen Ton vorgespielt hat und dann einen Moment später haben sie einen Stromschlag gekriegt. Die Hunde sollten also den Ton mit dem Schock assoziieren. Und der Plan war, dass wenn man Hunde in einen Käfig sperren würde, mit so einer kleinen Mauer in der Mitte, dass die Hunde dann, wenn die den Ton hören, dann sollten die über die Mauer springen, um den Stromstoß nicht zu bekommen. Dass sie den Ton hören und wissen, oh, jetzt kommt gleich ein Stromstoß und jetzt springe ich schnell drüber. Das war also das Ziel von dem Experiment, die Hunde dazu zu bringen, allein durch das Hören von dem Ton zu springen. Aber es ist was ganz Unerwartetes passiert. Die Hunde hören den Ton, sind aber nicht gesprungen. Sie hören den Ton, bekommen auch den Stromschlag und sind nicht gesprungen. Stattdessen haben sie sich wimmernd auf den Boden gelegt. Und man hat durch das Experiment herausgefunden, dass Hunde schon was gelernt haben. Sie haben scheinbar verstanden, dass sie nichts gegen diesen Stromstoß unternehmen können. Und in ihrem Hundegehirn hat sich irgendwie folgende Überzeugung eingenistet: Wenn ich den Ton höre, weiß ich, dass ich gleich den Schock bekomme, aber ich kann nichts gegen diesen Stromstoß unternehmen. Ich bin hier nur das Opfer. Ich kann nichts tun. Die Hunde haben gedacht, dass selbst wenn sie gewollt hätten, sie den Stromstoß nicht hätten aufhalten können. Und diese Überzeugung, die die gewonnen haben, lähmt ihre Aktion. Die sind nicht gesprungen deshalb. Die hätten die Kraft ja gehabt zu springen. Die hätten die Kraft gehabt, ihre Situation zu verändern. Aber die haben das nicht gemacht. Die waren einfach nur gelähmt vor Angst und vor Mutlosigkeit. Und dieses Psychologenexperiment nennt man deshalb Hilflosigkeit lernen. Hilflosigkeit lernen. Was ist also der Grund, warum manche Menschen aufgeben? Sie lernen Hilflosigkeit. Und vielleicht kennt ihr auch einen wie ich, der sich so sieht, der sein Leben lang eigentlich die Opferrolle einnimmt, der immer sagt, hey, ich armer schwarzer Kader, also eigentlich, ich bin immer der in der Opferrolle ist. Und das ist exakt das, was den Israeliten passiert ist, als sie Goliath gegenübergestanden haben. Und die Frage heute Nachmittag ist natürlich, was sind Dinge, die dir und mir aktuell den Mut nehmen? Was ist das bei dir, was dir den Mut nimmt? Welche Situationen führen dazu, dass du selbst in der Gefahr stehst, Hilflosigkeit zu lernen? Persönlich, in deiner Familie, in der Gemeindearbeit, im Beruf. David sagt über die Israeliten, sie haben den Mut verloren. Also diese Grundeinstellung, ich kann nichts machen, ich habe keine Möglichkeiten, etwas zu ändern, ich bin nur das Opfer, das ist falscher Glaube. Saul sagt das zu David in Vers 33, unmöglich, das kannst du nicht, du bist doch noch ein Kind. Das ist die falsche Voraussetzung. Dieser Ansatz macht Angst zur Voraussetzung und führt dazu, dass die Leute in ihrer Angst gelähmt sind und bleiben. Wenn du zulässt, Hilflosigkeit zu lernen in deinem Leben, wenn du zulässt, dass du den Mut verlierst, dann ist die Sache eigentlich schon gelaufen, dann wird gar nichts mehr groß passieren. Denn du wirst niemals herausfinden, was Gott in deinem Leben hätte tun können, weil du gar nicht mit Gott im Glauben, im Vertrauen und auch mutig losgezogen bist. Das ist so wichtig, dass wir in Bewegung kommen. Wir hatten das letzte Mal beim Leuchtfeuergebet dieses Bild, wenn du Ischias hast, ja, dann brauchst du Wärme. Ja, das hatten wir hier, wir haben viel gelacht, wir hatten Wärme, wir haben uns erzählt, was unser liebster Bibelvers ist. Und das war ganz interessant, das von allen zu hören. Ja. Und dann haben wir gesagt, aber dann bei Wärme, dann musst du auch in Bewegung kommen. Das dann nach der Wärme. Ja. Also hier geht es um in Bewegung kommen. Und wenn du in Bewegung kommst und auf Gott vertraust, dann wirst du mit Gott Großes erleben. David ist seiner Situation ja ganz anders begegnet. Und diesen anderen Weg zu begegnen, den will ich mir eigentlich auch für Leuchtfeuer als mein Vorbild nehmen. Diesen mutigen und vertrauensvollen Weg mit Gott, den David schon lange vorher übrigens ganz bewusst eingeschlagen hat. In Vers 37 sagt David, der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären beschützt, er wird mich auch vor diesen Philistern schützen. Was für ein lebensspendender Glaube, oder? Den David da hatte. Alle sagen, der ist so groß, den kannst du niemals besiegen. David sagt, der ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Das ist eine Haltungsfrage. Während ganz Israel vor Goliath weggerannt ist, rennt David auf ihn zu und sagt, dieser Unbeschnittene darf doch nicht den lebendigen Gott verhöhnen. Ich glaube ja, jeder von uns möchte so ein mutiges Herz haben. Mit Mut und Entschlossenheit mein Leben leben. Immer in diesem festen Glauben und in diesem festen Vertrauen in meinen mächtigen Vater im Himmel. Aber hier auch eine Schlüsselerkenntnis für mich. Es braucht Zeit, um eine mutige Haltung zu entwickeln. Es braucht Zeit. Wenn wir uns die Geschichte genau angucken, stellen wir fest, dass Davids Mut sehr viel früher gewachsen ist als in dieser Situation. Sein Mut hat also eine Entwicklung gebraucht. Und es ist tatsächlich eine Illusion, wenn du glaubst, Mut und Entschlossenheit sind irgendwann auf einmal da bei dir, wenn du die brauchst. Wenn du in die kritische Situation kommst, dann kannst du nicht mal einfach so ein mutiges Herz aus dem Hut zaubern. Das passiert nicht. Wenn du wartest, bis du deinem Goliath gegenüberstehst, dann wirst du wahrscheinlich umsonst warten. Da geht es um unsere Identität in Jesus Christus. Und ich habe das mal von einer Zeit lang, ich glaube, der Gunder hatte das Interview rumgeschickt, was ich beim ERF gegeben habe, habe ich von Chicago erzählt und von diesem Pastor, den ich kenne, Pastor Wilfredo aus Chicago. Der wohnt in der Southside, da ist richtig Bandenkrieg, da hört man tagsüber, haben wir da schon Maschinengewehrschüsse gehört, also da ist richtig was los. Und ich finde, der hat das verstanden. Er ist unterwegs in dieser krassen Gegend in Chicago mit ein paar Leuten aus der Gemeinde. Und von Weitem sehen die schon auf der anderen Straßenseite eine wirklich gefährliche Gang, denen entgegenkommen. Die, also voll tätowiert, Waffen dabei. Und die Gemeindeleute wollen rumdrehen. Die sagen, hey, komm, lass uns abhauen, was machen wir denn jetzt? Und Pastor Wilfredo sagt dann, Quatsch, die schocken wir jetzt mal richtig. Und er geht mit seinen Gemeindeleuten schräg über die Straße auf die Gang zu. Die Gemeindeleute bleiben irgendwann mitten auf der Straße stehen. Pastor Wilfredo geht ein paar Schritte weiter. Der Gangsterboss geht mit seinen Leuten auf die zu, geht ein paar Schritte weiter als Boss. und ruft dem zu: Zu welcher Truppe gehört ihr denn? Pastor Wilfredo ruft: Jesus! Der Gangsterboss ruft: Harlem 46ers! Jesus! Und beide drehen sich um und gehen zurück zu ihrer Gang. Wirklich passiert. Und die Harlem 46ers haben gespürt und akzeptiert, dass die Identität der Christen in Jesus Christus war. Wenn du also wartest, bis du deinem Goliath gegenüberstehst, dann ist es wahrscheinlich umsonst. Aber wenn du in Krisensituationen mutig und vertrauensvoll reagieren lernst, muss dein Leben vorher schon Mut entwickeln und eingeübt haben, nicht erst, wenn es drauf ankommt. Es gibt die andere fiktive Geschichte: Ein Mann erscheint an der Himmelspforte und Petrus sagt: Du hast weder sehr viel Gutes noch sehr viel Böses getan. Ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Kannst du mir irgendwie eine beeindruckende Tat erzählen, weshalb ich dich reinlassen soll? Der Mann denkt einen Moment nach und sagt: Ja, ich habe mal gesehen, wie einige Motorradfahrer ein Mädchen belästigt haben. Ich habe dann mein Auto angehalten. Ich bin auf den Anführer, einen großen, langhaarigen Typ voller Tattoos mit so einem Ring durch die Nase zu. Und ich habe den an seinem Ring ganz dicht an mein Gesicht gezogen und gesagt: Entweder ihr lasst dieses Mädchen in Ruhe oder ihr bekommt es mit mir zu tun. Petrus ist total beeindruckt und sagt: Wow, klasse, wann ist das denn passiert? Er sagt: Vor 5 Minuten. Das war also seine letzte mutige Tat. Also wenn du so lange wartest, bis der große, starke Goliath auf dich zukommt, wird es voraussichtlich nicht allzu gut laufen. Ein mutiges und vertrauensvolles Herz muss jeden Tag ein kleines bisschen stärker werden. Also will ich mit euch heute die restliche Zeit der Predigt über 4 Situationen nachdenken, in denen wir Mut trainieren und auch Mut entwickeln können. 4 Situationen, 4 Bereiche, die David erlebt hat, die wir oft genauso erleben. Und es sind Situationen, wo ich entweder den Mut verliere oder wo ich den Mut gewinne und entwickle. Der erste Bereich, ein mutiges Herz zu entwickeln, würde ich mal als den Bereich der alltäglichen Herausforderungen bezeichnen. Hier entsteht in dem Bereich Mut wie an keiner anderen Stelle. Aber hier verlieren wir auch Mut wie nirgendwo sonst. Wir lieben diese Situationen nicht, aber die sind von ganz wichtiger Bedeutung. David hütet die Schafe und diese alltägliche Tätigkeit hilft ihm, Mut zu entwickeln. Und er sieht den Kampf und macht hier Saul gegenüber so ein paar Bemerkungen über seine Kämpfe mit Löwen, mit Bären, während er die Schafe gehütet hat. Stell dir vor, dein Job wäre, Schafe zu bewachen, und dann kommt eines Tages ein Bär und deine einzige Waffe ist ein Stock. Was würdest du tun? David hätte abhauen können. Die einzigen, die was mitbekommen hätten, wären die Schafe gewesen, und Schafe haben noch nie jemanden verpfiffen. Also keiner hätte das je irgendwie rausgekriegt. Mit Ausnahme von Gott und von David. Aber David ist geblieben. Und es ist interessant, was David sagt. Er sagt nicht: Ich habe den Löwen und den Bären besiegt. In Vers 37 sagt er: Gott hat mich beschützt vor den Bären und den Löwen. Er kann mich auch in dieser Herausforderung beschützen. Weißt du, du kannst die Botschaft, dass Gott treu ist, das kannst du 1000-mal hören. Du kannst das 1000-mal singen. Du kannst die Worte Gottes treu auch 1000-mal lesen, aber du wirst es erst wirklich in deinem Herzen glauben, wenn du das selbst in deinem Leben ausprobiert hast. Wenn du sagst: Gott, hier bin ich. Und ich glaube daran, dass du treu bist. Wenn du diesen Weg gegangen bist, dann kannst du es glauben. Und niemand kann dir das auch abnehmen. Ich kann das nicht für dich machen. Löwen und Bären fallen ja in unserem Alltag ständig über uns her und über die Schafe her. Und vielleicht hast du bei der Arbeit gerade eine schwierige Situation, in der dein Charakter, deine Integrität gefragt ist. Und du könntest natürlich, wie alle deine anderen Arbeitskollegen, ohne Folgen eine Abkürzung nehmen. Du könntest vor diesem Charaktertest einfach weglaufen und es würde wahrscheinlich nicht mal groß auffallen, außer Gott und dir. Aber du würdest ein kleines bisschen Mut verlieren. Vielleicht gibt es eine schwierige Beziehung in deinem Leben. Du willst den Menschen am liebsten auf den Mond schießen oder vor ihm weglaufen. Aber du kannst auch sagen: Gott, mit deiner Hilfe will ich mich diesem Bären wirklich stellen. Ich will ein mutiges Herz entwickeln. Vielleicht fordert dich dein Elterndasein raus. Vielleicht bewegen sich deine Kinder in eine verkehrte Richtung. Und es würde ganz viel Energie, ganz viel Zeit kosten, sich dagegen zu stellen, auch die Kinder damit zu konfrontieren. Und du kannst das natürlich einfach ignorieren, so tun, als wäre nichts, aber du kannst auch sagen: Gott, mit deiner Hilfe will ich auf diesen Bären zugehen und ich will ihn besiegen. Und du wirst ein kleines bisschen mutiger werden. Vielleicht ist deine Ehe nicht mehr das, was sie war oder was sie sein soll. Und du weißt nicht, du hast vielleicht oft schon abends drüber nachgedacht, wie das alles mit euch weitergehen soll. Ja, du kannst anfangen mit der Versuchung zu flirten. Aber du kannst auch sagen, mit Gottes Hilfe werde ich den Bären ins Auge sehen und aussprechen, was mir schon so lange auf dem Herzen liegt. Es waren die ganz alltäglichen Momente, wo niemand zugeguckt hat, in einer Aufgabe, die nicht unbedingt Glanz und Gloria beinhaltet. Der hat Schafe gehütet, ja. Es waren diese Momente, wo David Mut entwickelt hat. Wenn er abgewartet hätte, bis er Goliath gegenübergestanden wäre, wäre er wahrscheinlich auch abgehauen, wie jeder andere auch. Aber in den alltäglichen Momenten hat er seinen Mut trainiert, sein Vertrauen in Gott und hat immer wieder entdeckt, Gott ist treu. Also, wie machst du dich in den alltäglichen Herausforderungen in deinem Leben? Wirst du von Tag zu Tag mutiger? Sagst du, im geistlichen Leben ist das so? Oder wirst du von Tag zu Tag eher mutloser? Der zweite Bereich, um Mut zu trainieren, das sind die Momente, in denen wir uns Kritik ausgesetzt sehen. Nicht nur im alltäglichen Momenten ist ja Mut erforderlich, sondern auch, wenn wir Kritik uns ausgesetzt sehen, wenn Opposition uns entgegenschlägt. David war von seinem Vater zur Frontlinie rausgeschickt worden, damit er sich nach seinen Brüdern erkundigen soll, wie es denen geht und denen Essen bringen soll. Vers 26. David kommt und er sieht, was los ist. Und er hört auch, wie die Israeliten über Goliath reden und dieser Saul nicht selbst gegen Goliath auch kämpfen will, der König. Stattdessen bietet der König großen Reichtum an für denjenigen, der stellvertretend für ihn kämpfen wird. Er verspricht der Person sogar die Hand seiner Tochter und eine lebenslange Steuerbefreiung für die ganze Familie. Das war kein schlechtes Angebot, aber niemand scheint Interesse daran zu haben. David spricht mit den anderen Kämpfern über die Situation. Und dann kommt in Vers 28 sein Bruder um die Ecke. Da steht, als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte, was hast denn du hier zu suchen? Unsere kümmerlichen paar Schafe lässt du allein in der Wildnis. Wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. Wir wissen, dass David von seinem Papa geschickt worden ist, dass David lediglich auch gehorsam war. Warum geht Eliab hier seinen Bruder so hart an? Wisst ihr, was ich glaube? Wisst ihr, woher eine Menge auch unberechtigter Kritik kommt? Die Welt von Eliab und seinen Brüdern ist von Goliath dominiert worden und damit von Angst. Sie hatten wie so eine Goliath-Krankheit in sich. 40 Tage geht das ja schon so. Und dann werden sie auf einmal mit dem Mut von David konfrontiert, mit seiner Entschlossenheit, mit seinem Gottvertrauen. Und dann fühlen die sich auf einmal so richtig beschämt, so richtig klein. Seine Angst macht Eliab sozusagen unfähig zu lieben. Ein Leben mit einem ängstlichen Geist lässt dich jeden Tag ein kleines bisschen kleiner werden, ein kleines bisschen sterben. So passiert das mit uns Menschen. Und wenn du dich lange genug vor deinem Goliath duckst, egal wie dein Goliath aussieht, wird es deine Selbstachtung auffressen und es wird sich nicht gut anfühlen. Du musst in dieser Situation etwas unternehmen. Du musst irgendjemanden angreifen, um wenigstens einen Hauch von Selbstachtung zu retten. Und genau das tut Eliab hier. Er greift dann seinen Bruder an. Er projiziert seine Probleme auf David und will ihn jetzt klein machen. So klein, wie er selbst ist, wie er sich selbst fühlt. Und ich finde das persönlich so vorbildhaft. Nun hätte David ja all seine Zeit und all seine Energie in diese Auseinandersetzung setzen können. Ich mache das manchmal und das ist nicht gut, aber er tut das gerade nicht, denn er weiß, das ist nicht der Kampf, den ich jetzt kämpfen soll. Vers 29 und Vers 30, David erwidert, was habe ich getan? Ich frage doch nur. Und er dreht sich um und fragt den Nächsten. Er lässt sich von seiner Mission nicht abbringen. Er erlaubt der unfairen Kritik nicht, Macht über sein Leben zu gewinnen. Er dreht sich um, er setzt seine Mission fort. Er lässt sich nicht aufs Nebengleis schieben. Und er wird so ein kleines bisschen entschlossener, ein kleines bisschen mutiger. Wie geht man mit Kritik um? Ich weiß nicht, wer von euch ist hier schon mal kritisiert worden? Ja, sind einige, ne? Und Kritik kann man ja in zwei Kategorien unterteilen. Es gibt ja berechtigte Kritik und unberechtigte Kritik. Wenn es unfair und unberechtigt ist, dann mach einfach weiter. Und wenn die Kritik berechtigt ist, dann korrigier, was nötig ist und mach trotzdem auch weiter. Aber erlaub der Kritik nicht, dich von deiner Mission abzubringen, die du von Gott hast, deinen Weg, den Gott dir gegeben hat, von dem Auftrag, den du auch in seinem Namen umsetzen sollst. Erlaube der Kritik nicht, dich mutlos zu machen. Hey, ich denke, wenn ich David gewesen wäre, ich hätte erwartet, dass die Leute sagen, hey, endlich traut sich einer. Super, dass du kämpfen willst mit dem. Du willst dich mit Goliath anlegen. Das ist ja richtig cool. Das erfordert Mut. Das ist ja total krass von dir. Klasse. Und ich hätte erwartet, dass die Leute mir zujubeln. Und David macht eine völlig andere Erfahrung. Und vielleicht ist das eine bittere, aber auch wahre Erkenntnis, wenn du es wirklich ernst damit meinst, Gott zu vertrauen. Wenn du es wirklich ernst damit meinst, ein Leben zu führen, in dem du wirklich was aufs Spiel setzt, wenn du Goliath wirklich gegenübertreten willst, dann hast du eine gute Chance, dass irgendjemand in deinem Leben sich davon bedroht fühlen wird. Dass der sagt, hey, das ist mutig von dir, aber ich fühle mich so klein. Und du wirst Gegenwind erleben. Und du hast gute Chancen, dass dir eine Opposition entgegenschlägt. Und du kannst jetzt aufgeben oder du kannst mutlos werden. Oder du kannst anfangen, dich zu verteidigen und den Rest deines Lebens damit zu verbringen, dich zu verteidigen und darüber nachzudenken, wer dir was angetan hat. Oder du kannst deine Position so gut du kannst ausfüllen und weitermachen und fortsetzen, wozu Gott dich berufen hat in deinem Leben. Das heißt aber, zu Hause zu sitzen und auch zu sagen, Herr, was willst du von mir? Und Mut zu entwickeln. Auch gegenüber Kritik und Opposition. Und das ist das, was David getan hat. Und ein dritter Bereich, noch in dem David Mut entwickelt hat. Man entwickelt Mut, wenn man dem Druck widersteht, sich anzupassen. Mein König, sagt David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Und was sagt Saul? Unmöglich, das kannst du nicht. Du bist ja fast noch ein Kind. Und er ist ein Mann, der von Jugend mit Waffen umgeht. David hat nun die Aufgabe, dem König von Israel zu verklickern, dass der König falsch liegt und er, der Jugendliche, richtig. Und genau das hat er getan und David spricht darüber in dem Vers, den wir vorher schon angeschnitten haben. Er spricht darüber, wie Gott treu gewesen ist inmitten der Angriffe, die er erlebt hat, inmitten der Feinde, wie Gott geholfen hat und nun auch wieder helfen wird. Und am Ende ist Saul endlich überzeugt. Er sagt, gut, kämpfe mit ihm, der Herr wird dich beschützen. Ich frage mich, ob der das nicht nur zynisch meint. Ich weiß nicht, ob er das hier ernst meint oder ob er einfach nur ratlos ist. Ja? Aber er erteilt David die Erlaubnis. Und dann siehst du, was in Vers 38 passiert. Saul gibt David seine eigene Rüstung. Er zieht ihm den Brustpanzer an, den bronzenen Helm auf. David hängt sich das Schwert um und er macht so ein paar Schritte. Er ist das Null gewöhnt mit der ganzen Rüstung und er sagt, ich kann da drin nicht gehen. Ich habe so eine Rüstung noch nie getragen. Und er legt alles ab, was ihm Sicherheit geben sollte. Er belegt keine Kampfschulung mehr. Er schützt sich nicht auf alle möglichen Art und Weise, macht nur eine Versicherung, sondern er geht mit dem, was er kann und hat und kennt. Und er nimmt seinen Hirtenstab und im Bachbett sucht er 5 Kieselsteine und steckt sie in seine Hirtentasche rein. In der Hand hält er seine Schleuder und so geht er auf den Philister zu. Wieder so mutig von David. Es wäre so einfach für David gewesen zu sagen, hey, Saul ist ein König, der weiß besser Bescheid. Er wird schon wissen, was richtig ist. Ich mache das auf seine Weise, ich lasse mal die ganzen Sachen an, ich nehme das schwere Schwert mit. Aber David wusste wieder um seine Identität. Er wusste, wer er war und er wusste, wer sein Feind war und David kannte Gott. Und David weiß, wenn er Goliath gegenübertritt, dann ist er alleine mit Gott da. Saul wird nicht da sein. Seine Brüder werden nicht da sein. Sein Vater wird nicht da sein. Wenn du deinem Goliath gegenüberstehst, dann bist du in der Regel alleine. Nur du und Gott. Das ist teilweise unser Weg. Niemand kann unseren Goliath an unserer Stelle gegenübertreten. Wir müssen das selber tun. Saul hatte ja versucht, aus David so eine Miniaturausgabe von sich selbst zu machen. Und David wusste, dass das nicht der Plan Gottes war. Am Ende des Tages, Leute, müssen wir wählen, wie wir in den Kampf gehen. Und es ist so einfach häufig, Bücher zu lesen und Experten zu befragen und ihnen das zu überlassen, wie man den Kampf führt. Aber bei dem Goliath von deinem Leben wird niemand anderes deinen Kampf führen können als du selbst. Es ist dein Leben, es sind deine Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Es ist dein Besitz, mit dem du ordentlich umgehen musst. Es ist deine Entscheidung, dein Kampf, dein Glaube. Es ist dein Goliath und du wirst dich entscheiden müssen. Es geht nur weiter, wenn du dich Goliath entgegenstellst und zwar in der Kraft von Gott, nicht mit deinen Möglichkeiten. Und zur großen Überraschung von allen mit Ausnahme von Gott natürlich, steigt David in das Bachbett, kniet nieder, sammelt diese Kieselsteine und stellt euch diese Szene mal vor. Zwei Hügel, in der Mitte so dieses Bachbett. Auf dem einen Hügel die Philister mit Goliath, eine ganze Armee steht da. Und auf der anderen Seite die Israeliten mit Saul, ebenfalls eine Armee. Und dazwischen kniet ein Jugendlicher, ein kleiner Junge und sammelt ein paar Kieselsteine. Und dann steht er auf einmal vor Goliath. Vers 41. Auch Goliath rückt vor, seine Schildträger gingen vor ihm her und so weiter. Er war voll Verachtung für ihn und rief ihm zu, was willst du denn mit deinem Stock, bin ich ein Hund? Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab, komm nur her, spottete er, dein Fleisch will ich den Geiern und den Raubtieren zu fressen geben. Das war also so der übliche Smalltalk, den man vor so einem Kampf gehalten hat. David ist nicht um Worte verlegen, er hat das noch nie gemacht, ja, und er sagt dann die Zusammenfassung ab Vers 45, du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, der Herrscher der Welt, des Gottes, der das Heer Israel folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln, er meint auch Geier, und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Und kannst du erkennen, wenn du das liest, was David dahin gebracht hat, da jetzt zu stehen und das zu sagen. Es war nicht sein Mut. Es war nicht seine Geschichte. Es war sein Glaube zum Schluss. Es war seine tiefe Überzeugung, dass Gott wirklich da war, mit ihm, an seiner Seite, auf diesem Feld. Goliath hatte diesen Gott nie auf der Rechnung. Goliath dachte, dass er mit Fleisch und Blut kämpfen müsste. Und mit Fleisch und Blut kannte sich Goliath ziemlich gut aus. Da konnte der mit umgehen. Die Goliaths dieser Welt können immer ganz gut mit Fleisch und Blut umgehen. Aber er hatte niemals darüber nachgedacht, was passieren könnte, wenn er Auge und Auge mit dem lebendigen Gott in Kontakt kommt. Und stell dir den Schock vor, der Goliath gepackt haben muss, als er diese Situation erfasst hat. Er ist ein kleiner Junge, keine Waffen, keine Erfahrung, keine Ausbildung im Kampf. Und er wirft einen einzigen Stein, nur einen Stein, und alles ist vorbei. Goliath hatte alles erwartet, aber das nicht. Und ich glaube, das Letzte, was Goliath wahrscheinlich gedacht haben muss, als der Stein seine Stirn durchschlagen hat, war, das ist mir bisher nicht in den Sinn gekommen, dachte ich nur. Ich weiß nicht, was dir gegenübersteht und welches Equipment du in Betracht ziehst, wer dir gegenübersteht. Aber was Gott für David getan hat, kann er für jeden von uns genauso tun. Was ist der Goliath, dem du heute gegenüberstehst? Wie sieht der aus? Das Erstaunliche an der Geschichte ist, David war niemals sicherer als in dem Moment, als er Goliath gegenüberstand. Denn er war genau an dem Platz, wo Gott ihn haben wollte. Und wisst ihr was, das wünsche ich mir für uns alle. Dass dieser Platz, da hat David empfunden, dass der sicherste Platz der Welt, der sicherste Ort, wo ich sein kann. Ich weiß nicht, was dein Goliath ist, aber ich weiß eins, wenn du dort bist, wo Gott dich haben will, dann bist du an dem sichersten Ort, den du dir vorstellen kannst. Amen.